Hier ist endlich die Folge 1 von unserem neuen Podcast Technik aufs Ohr. Ich freue mich total. Hallo Eike.
Hallo Sarah.
Hast du schon Weihnachtsgeschenke? Das ist nicht mehr lange.
Ja, noch 5 Tage und ich muss sagen, ich bin wie immer knapp dran und ich habe schon ein bisschen was. Aber ich muss noch so 2, 3 Sachen wahrscheinlich online bestellen. Und du?
Ja, ich bin wie immer gut vorbereitet, habe schon alles vorher organisiert.
Ja, nicht
und
schlecht.
Bei dir vermute ich dann mal, das wird dann so ein Amazon Prime Ding, um noch schnell irgendwie ein paar Weihnachtsgeschenke
genau,
zu organisieren.
Genau, hoffentlich dann auch am selben Tag dann bei mir ankommt. Genau.
Ach so, einer bist du. Ah, ja, ja.
Ich vielleicht der eine oder andere auch, der uns gerade zuhört. Das hoffe ich
das
zumindest.
Das kann gut sein. Nein, ist ja wirklich auch gang und gäbe und genau mit dem Thema wollen wir uns heute beschäftigen. Und zwar geht es um das Thema Logistik und wie uns das in Zukunft ja beschäftigen wird, was sich da tut. Und warum wir es eigentlich so gewohnt sind, dass von einem auf den anderen Tag ein Paket bei uns ankommt.
Genau, und dafür haben wir einen Gast heute hier, und zwar Matthias Thomas. Er ist Logistiker, also Logistikexperte. Er kommt aus Karlsruhe, ist Unternehmer und seine Firma stellt eben Verfahren für E-Commerce und Logistik für große Kunden her. Er ist Ingenieur, hat an der RWTH Aachen studiert und wir sind ganz gespannt, was er uns heute zum Thema Logistik und vor allem Logistik in der Weihnachtszeit zu erzählen hat.
Absolut, wir freuen uns sehr, dass er da ist.
Genau, und euch viel Spaß dabei.
Viel Spaß. Genau, perfekt. Ja, wir bewegen uns ja steil auf die Weihnachtszeit zu. Da sind ja schon mitten im Weihnachtstrubel, kann man sagen. Und es müssen ja Weihnachtsgeschenke besorgt werden.
Absolut.
Ich weiß nicht, ob ihr schon fleißig am Bestellen seid oder...
Heute Morgen aus dem Zug.
Ja, okay.
Ich bin meistens auch immer kurz vorher dran, deswegen...
Ach so, und dann kommt noch alles an, weil es gibt ja Amazon Prime zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Ja. Wie kann man sich das dann eigentlich so vorstellen in so einem Lager? Also es muss ja, ich stelle mir das total viel vor.
Wuselig.
Dass man irgendwie, genau, dass man alles rechtzeitig noch liefern kann.
Also momentan haben wir ja einen massiven Peak. Die von dir angesprochene Weihnachtszeit... Wir haben jetzt, glaube ich, dieses Jahr, habe ich jetzt gehört, zum ersten Mal am Black Friday in Amerika hatten wir mehr Online-Bestellungen als offline. Das heißt, der Trend ist klar da, der ist auch nicht umkehrbar. Und momentan ist es in den Distributionszentren der großen Pure-Player geht es darum, Leute zu finden, um die Flexibilität zu haben. Das heißt, wenn ich solche starken Spitzen habe wie im E-Commerce, zum einen vor Weihnachten, also jetzt, und zum einen vor Ostern, kann ich nicht so hoch automatisieren, wie ich mir das wünsche, weil wir jetzt an Weihnachten über einen Peak mal 4 sprechen. Das heißt, 4-mal so viele Waren müssen dort abgewickelt werden und das bedeutet, das mache ich über Leute. Nur sind diese Leute eben auch schwer zu bekommen. Das heißt, da ist ein War of Talent, sage ich mal, auf der untersten Ebene gerade im Gange. Okay. Wir merken es bei einigen unserer Kunden auch. Da ist jetzt wirklich die Hölle los. Also da sprechen wir über richtig viele Pakete, die unbedingt ausgeliefert werden müssen. Mhm. Weil wenn ich jetzt es nicht schaffe zu Weihnachten, dann steht das Kind ohne sein Spielzeug da. Der Papa ist sauer und dann habe ich ein Problem.
Das Drama nimmt seinen Lauf dann, ja.
Das heißt, automatisiert bedeutet, dass man normalerweise dann weniger Menschen hat und mehr Roboter, kann man das so sagen?
Roboter haben wir nur in Teilbereichen in der Intralogistik. Also es gibt zum Beispiel im Pharma Bereich gibt es Roboter, die zum Beispiel gerade kommissionieren. Da geht es um wirklich das Picken. Da geht es darum, die Ware aus dem Karton zu holen und wiederum in einen anderen Karton zu fahren. Und das geht bei Pharma sehr, sehr gut, weil wir von diesen kleinen Fläschchen, und es ist alles schön eingepackt. Es ist zu identifizieren von außen. Natürlich ist das schwer bei einem T-Shirt.
Ja, klar.
Mhm.
Also Automatisierung, ja. Roboter eher weniger. Wir reden über autonome Fahrzeuge, wir reden über viel Fördertechnik, über insgesamt eben zu versuchen, möglichst wenig Menschen in dem Prozess drin zu haben. Das klappt dem E-Commerce aber nicht so gut. Da müssen wir schon noch viele Leute einstellen und die rumlaufen lassen. Und am Ende des Tages ist es ja from order clip to postmanship. Das heißt, wenn ich etwas bei mir klicke, dann muss irgendjemand durch ein riesengroßes Lager laufen und dieses Produkt für mich bereitstellen.
Gibt es dann auch Bereiche in der Logistik, wo man schon fast sagen kann, da sind Menschen überflüssig oder die können halt wirklich durch die Robotik dann minimiert werden?
Also JP hat es vorgemacht in Japan. Da gibt es ein Distributionszentrum, wo keine Menschen mehr drin arbeiten. Hier in Europa habe ich das aber noch nicht gesehen. Und es ist, kommt auch immer, wie ich gerade gesagt habe, kommt es wirklich auf die Produkte an. Habe ich ein Standardprodukt, was immer gleich aussieht, kann ich das sehr, sehr einfach machen. Nehmen wir mal einen großen Hersteller von Kleidung, da reden wir über verschiedenste Sachen, von T-Shirts über Jacken zu Schals, Mützen, Schuhe. Da haben wir einfach, also die Hand ist noch schon sehr, sehr viel besser, die menschliche Hand, als ein Roboter, weil ich muss einem Roboter immer etwas beibringen. Und zumal, wie ich auch vorhin gesagt habe, wenn ich es automatisiere auf die Spitze, die jetzt mal 4 ist, was mache ich dann den Rest der Zeit mit diesen Robotern?
Das stimmt, ja.
Also bringen Menschen schon die Flexibilität.
Aber wir sind ja gerade mitten schon im Gespräch zwischen irgendwie KI und menschlicher Arbeitskraft. Was du gerade angesprochen hast, also War of Talents auf der unteren Ebene. Das heißt also, durch die KI in der Logistik fallen de facto Arbeitsplätze weg oder sind schon weggefallen?
Natürlich. Also die ganze KI optimiert alles und ich vielleicht einen kleinen Schritt zurück, wenn wir so von einem Agrarstaat in der ersten industriellen Revolution hat sich unser Leben so um knappe 82% verändert, zu dem, wie es vorher war. Das Gleiche erwarten wir auch in der ganzen 4.0-Revolution, wie es ja so schön heißt. Wir sind aber erst gerade bei 16-20% Veränderung. Das bedeutet, wir haben noch 60% vor uns, die sich Sachen verändern können. Und gerade KIs geben auch eine riesengroße Chance. Das heißt, ich habe plötzlich Gehirne, muss man ja fast schon sagen, wobei es kein Gehirn ist. Es ist eher eine Heuristik, es sind mathematische Sachen, die da hinten dran sind. Und die können natürlich wesentlich besser optimieren als Menschen. Also wir haben es bei uns gesehen, bei unseren Kunden, wenn wir einen Menschen haben, der das seit 20 Jahren macht und wirklich gut auch darin ist, so ein Distributionszentrum zu betreiben, wie viele Leute brauche ich am nächsten Tag bei den und den Aufträgen, die ich habe, dann schaffen das KIs innerhalb von 0,2 Sekunden mit einer Verbesserung von bis zu 30.
Lalala.
Also schneller, online und wesentlich besser. Mhm.
Ja, verrückt, ne? Wenn man so die Zahlen einfach mal auf der Zunge zergehen lässt, ist das schon enorm, finde ich. Ja.
Das heißt, die Zukunft der Logistik ist dann, wie du es gerade schon angesprochen hast, irgendwann voll automatisiert und wir bestellen und irgendwelche KIs suchen dann die Waren im Lager und schicken es dann auch zu uns.
Ja, ein bisschen einfach ausgedrückt. Also die KIs sogar schaffen es ja schon, dass ich Sachen ausliefern kann, die ich noch gar nicht bestellt habe, weil die KIs denken, dass ich das haben möchte. Da hat Amazon sich ein Patent drauf geholt. Die schlagen so etwas vor. Also KIs optimieren sicherlich sehr, 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 sehr viel. Ich würde aber auf den Menschen würde ich nicht verzichten wollen. Aber man muss auch so sehen, wenn man sich jetzt mal die Kommissionierung anschaut, also da, wo die Leute wirklich rumlaufen mit ihren Wegen und einzelne Waren ziehen, das ist kein Job, den man sich für seine Kinder wünscht. Da laufen wir 12-18 Kilometer in einer Schicht und heben 4, 5, 6 Tonnen. Also das ist jetzt nicht der Job, den man haben möchte. Da holt man sich die Leute eher aus dem osteuropäischen Ausland. Und selbst da gibt es auch schon zu wenig, weil es wird ja immer mehr. Also E-Commerce ist da, wird immer größer. Und es ist ja auch convenient. Also ich möchte ja niemanden irgendwie verurteilen, dass er das tut. Ich mache es auch selbst. Es funktioniert. Ich habe gerade eine Winterjacke gesucht, bin sogar durch Mannheim in die Stadt mit meinen beiden Kindern, habe sie aber nicht gefunden und muss jetzt an meine eigene Nase fassen, habe sie in Venedig bestellt.
Okay. Ja, gut.
In Mannheim ausgesucht.
Meine Größe
nicht da, aber ja, das ist ja die globale Welt. Also.
Ja, das stimmt. Man ist es ja auch eigentlich gewohnt, dass man was bestellt und am nächsten Tag ist es da, ne? So gefühlt irgendwie.
Das wird nicht mehr lange so sein.
Nee, warum? Wir
kriegen die Massen nicht mehr auf die Straße und schon die ersten großen Pure Player fangen ja damit an, auch zu sagen, sie machen nur noch eine Regelbelieferung in verschiedenen Straßen. Das heißt, wenn ich heute etwas bestelle und meine nächste Regelbelieferung ist am Donnerstag, kann ich es frühestens auch am Donnerstag bekommen. Mhm. Macht auch Sinn, weil wir müssen ja nicht jedes Produkt immer am nächsten Tag haben.
Ja, das stimmt. Ja gut, man würde jetzt vielleicht sagen, weil man es kann, ja, ich gewöhne mich daran. Aber du hast es ja schon angesprochen, also man stellt sich ja, oder man weiß es schon, dass die Straßen in den Städten vor allem immer voller werden. Und da hat ja der E-Commerce und die Lieferung ja auch einen erheblichen Anteil dran.
Natürlich, der E-Commerce hört ja nicht an der wahren Ausgangsrampe im Distributionszentrum aus. Und am Ende des Tages müssen wir die, ich glaube, in letzter Zeit auch viel zitierte letzte Meile bespielen. Also der Weg in einer Stadt zum Konsumenten hin, ob der dann da ist oder nicht. Da gibt es die verschiedensten Ansätze, die gerade auch kombiniert werden sollen. Und da bin ich der Meinung, dass die Städte sich auf Dauer auch Gedanken machen müssen, wie sie ihre letzte Meile und ihren Verkehr einfach bespielen wollen. Und da gibt die ganze Digitalisierung und die ganzen KI-Anwendungen geben da deutliche Vorteile auf Dauer, dass wir das verbessern können. Aber am Ende des Tages ist dann immer noch der Mensch, der allein in seinem Auto sitzt und morgens in die Stadt reinfährt. Auch daran müssen darum müssen wir uns kümmern. Das geht einfach nicht mehr. Viel zu viele Menschen auf der Straße.
Was können denn Städte da konkret machen? Also zum Beispiel irgendwie Straßenbahn mit Gepäck rumfahren lassen? Oder das ist wahrscheinlich eher klassische Version, aber.
Gab es in Frankfurt die, die Cargo-Dram hieß, glaube ich, das, wo sie es mal ausprobiert haben. Ich glaube, es ist. Die Zukunft der letzten Meile liegt in der Kombination der zur Verfügung stehenden Mittel. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, wie wir die letzte Meile kooperativ bespielen können. Ich habe mir jetzt auch im Zuge dieses Podcasts am Freitag mal die Mühe gemacht. Also die DHL ist dreimal vorgefahren bei uns in der Firma. Der Hermes zweimal, die DPD ist einmal gekommen, UPS zweimal und ich glaube Amazon ist sechsmal gekommen.
Oh ja, also Rekord.
Ja, das heißt... Ja, warum verrückt. Kommt da nicht ein großes Fahrzeug mit all diesen Waren? Die Idee ist auch nicht neu, ist von Professor Dieter Arnold Anfang der 70er als City-Logistik zum ersten Mal auch formuliert worden. Das heißt, wir nehmen intralogistischem Gedankengut folgend, außerhalb einer Stadt nehmen wir alle Pakete auf. Und das bedeutet ja nicht nur den E-Commerce, sondern auch die ganze Handelsbelieferung. Krankenhäuser müssen beliefert werden, Restaurants müssen auch beliefert werden und versuchen die dann zu optimieren, um möglichst wenige Anfahrten zu haben. Da haben natürlich manche Firmen auch in der Nähe von hier, also in Bonn, ein riesiges Problem damit über die kooperative letzte Meile. Das heißt, da sind starke Player im Markt, die dies versuchen zu verhindern. Aber es gibt schon in ganz, ganz vielen Städten, sprechen Städte über einen sogenannten Masterplan. Das heißt, wie kann ich meine Stadt bespielen in den nächsten 15 und auch 20 Jahren? Dazu gehört ÖPNV, dazu gehört sicherlich auch Fahrradkuriere, da kann man Depots mitnehmen, Lieferung ans Auto hinten rein automatisiert, Lieferung automatisiert an die Haustür. Aber ich glaube, da muss sich die Stadt erst einmal klar werden, dass es ihre Aufgabe für die Zukunft ist. Und da sind sie noch nicht so weit.
Du hast gerade diese Player angesprochen, die das versuchen zu verhindern, dass alles zusammenkommt. Wer sind diese Player?
Das sind die großen Cab-Dienstleister und da haben wir das Problem, dass wir in Deutschland eben fünf haben mit DPD, UPS, Hermes, Amazon und der DHL. Das läuft in Holland wesentlich besser zum Beispiel, weil da gibt es nur einen, das ist die holländische Post, die ganze Belieferung macht. Ja. Und dann kann man dadurch natürlich wesentlich besser optimieren. Ich kann schon verstehen, dass gerade die großen Cab-Dienstleister auf der letzten Meile in einem Wettbewerb stehen möchte, aber irgendwie... Ihnen absprechen, dass der Konsument danach entscheidet, welches Label bei ihm ausliefert.
Aber da liegt ja die Verantwortung auch eigentlich bei uns als Konsumenten, weil einerseits gehen wir auf die Straße und demonstrieren für mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit, andererseits aber bestellen wir und wollen die Ware am besten noch am selben Tag abends haben. Also ist die Kritik ja eigentlich auch dann bei uns oder ist es eben an uns, da was zu ändern?
Absolut richtig. Und ich, auf der einen Seite finde ich sehr, sehr gut diese Fridays for Future Bewegung, weil jetzt kommen wir endlich mal wieder eine Jugend, die sich wirklich auf die Straße traut und auch für ihre Belange einfach kämpft. Das finde ich sehr, 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 sehr gut. Ich denke aber, dass wir auf Dauer müssen wir auch mal die Gesamtenergiebilanz betrachten. Eine Google-Suche, wenn sie etwas in Google eingibt und sucht etwas, dann kann eine Energiesparlampe mit dieser Energie für 8 Stunden leuchten. Das heißt, ich brauche mich nicht an Fridays for Future mit meinem Smartphone zu verabreden, um dann irgendwie auf die Straße zu gehen, sondern insgesamt müssen wir einfach auch verstehen, dass wir wahrscheinlich einen Schritt zurück machen müssen, dass das Wachstum nicht immer weitergeht und dass wir vielleicht die nächste Generation auf einige Annehmlichkeiten verzichten muss, die wir jetzt genießen durften. Einfach im Zuge dessen, dass wir uns auch in den letzten, ich weiß nicht, ich glaube 50 Jahren haben wir uns mehr als verdoppelt. An Menschen auf dem Planeten.
Enorm, ne?
Ja, es werden immer mehr und da kommt natürlich dann auch der E-Commerce mit rein und da hat man immer mit dem einen großen amerikanischen Player im Markt hat man das Problem, dass Amazon immer einen Lifespan betrachtet. Das heißt, ich kann ja dort alles kaufen. Gehe ich zu einem Bräuninger oder was auch immer, kann ich da Kleidung kaufen oder etwas. Oder wenn ich zu Rewe gehe, kann ich dort irgendwelche Lebensmittel kaufen gehen. Bin ich aber bei Amazon, kann ich ja wirklich alles kaufen. Ich kann Lebensmittel kaufen, ich kann Kleidung kaufen. Auf der amazon.de Seite werden weit mehr als 120 Millionen verschiedene Produkte gehandelt. Das heißt, ich kriege dort alles. Und genauso betrachtet ein Amazon mich auch als Kunden. Das heißt, er schaut, was kann ich denn in seiner gesamten Lebenszeit an ihm an Geld verdienen? Und wenn das bedeutet, dass ich ihm eine Lieferung gebe, die mich 12 Euro kostet, dann mag das durchaus ein Case sein, der für die dort dann vernünftig klingt. Und das ist so, und da ist sicherlich eine gewisse Ungleichheit. Und sicherlich müssen sich auch die Innenstädte einfach mehr anstrengen. Also ich komme aus Mannheim, da gibt es einen sehr, sehr starken Einzelhandel, getrieben auch durch den Engelhorn. Und das ist ein exzellenter Laden.
Engelhorn ist was? Für alle, die nicht aus Mannheim kommen?
Engelhorn, eine Stunde jetzt hier.
Engelhorn ist, gehört eigentlich fast die Stadt, hat mehrere Häuser, von Sport über normal bis hin zu Wäsche, okay, trendy, alles mögliche.
Allround.
Hat schon seit Jahrzehnten einfach seine Häuser auch weitergepflegt. Da sind Leute, sage ich jetzt mal, ich kletter sehr, sehr gerne, wenn ich in die Kletterabteilung gehe, ist da jemand, der auch klettert, der mich kennt und sagt, hey, den Schuh, weil du hast ja den Schuh vorher schon gehabt, den finde ich ein bisschen zu eng. Also eine saubere Beratung auf der Fläche und nicht irgendwie gehetzte oder gelangweilte Verkäufer, die einen versuchen, irgendwie was aufzudrängen, sondern wirklich, ist nicht nur der Engelhorn, ist sicher auch, gibt es in Berlin, gibt es große Häuser, da gibt es einige.
Unzählige. Also
ja, das stimmt.
Karstadt, wenn man die großen nennt, oder Kaufhaus.
Bräuninger ist auch sehr, sehr gut in dem Bereich natürlich. Es gibt auch sehr, sehr viele kleine natürlich, wo wirklich die Leute versuchen, die Leute sauber zu beraten.
Sind da so Chatbots oder so? Jetzt keine Alternative, dass man sagt, so der Amazon-Chatbot berät jetzt, was ich da kaufen soll oder was mir gut steht.
Auch das kommt immer mehr. Es gibt ja schon die ersten Ansätze, habe ich in Japan zum Beispiel gesehen. Dann stehe ich vor meinem Spiegel, muss die Klamotten nicht anziehen, weil ich kann mich im Spiegel mit meinen Sachen sehen. Ja. Ich kann anhand der ganzen Historie, was ich schon gekauft habe in diesem Laden, kann ich sagen, oh, ich habe da doch eine blaue Hose gekauft. Schau mal, ob der Pulli dazu passt und hab das an, ohne mich umziehen zu müssen. Also auch da geht sicherlich der Trend hin zur digitalisierten Unterstützung.
Was ist denn, wenn man mal so ein bisschen in die Glaskugel schaut, so in den nächsten 10 bis 20 Jahren, was muss denn da, oder vielleicht 5, weil du gerade so etwas erschrocken guckst, vielleicht in den nächsten 5 Jahren, was muss denn da Logistik leisten, wenn man jetzt bedenkt, dass es immer mehr Menschen gibt und eben auch mehr E-Commerce?
Also die Logistik ist ja per se, vor allem die Intralogistik, da geht es um Zeit und Geschwindigkeit damit. Das heißt zum einen Kosten natürlich, damit auch die Geschwindigkeit. Wie schnell komme ich wirklich mit den Waren dorthin? Wie ich vorhin sagte, das wird sich gerade ein bisschen aufweichen. Aber es geht sicherlich bei diesen Massenprodukten darum, dass ich die Kosten auf das einzelne Stück so weit wie möglich nach unten drücke. Dass ich auch noch Geld damit verdienen kann, weil oftmals wird der E-Commerce ja auch zu Recht als so eine Rabattschlacht. Ich meine, ich bin jetzt 44 Jahre alt, ich kenne das noch von früher, da gab es sowas wie den Sommerschlussverkauf und den Winterschlussverkauf.
Rabatte.
Ja, da standen die Leute vor den Kaufhäusern und wollten da rein, um die Schnäppchen zu machen. Und heute, es gibt ja nur noch Schnäppchen. Also es gibt so gut wie kein Produkt, was ich mehr zu dem regulären Preis kaufe. Das heißt, auch da Der Trend geht dahin, dass es immer günstiger zu machen, obwohl es eigentlich ein deutsches Problem ist, ein bisschen mit diesem günstiger. Internet ist gleich günstiger. Aber in der Intralogistik.
Anderswo nicht so? Also ist das nur in Deutschland?
Also gerade in Amerika ist es oftmals so, dass viele Sachen noch an dem Black Friday gemacht werden oder in China an dem Singles Day. Und dass man schon noch versucht, die Preise nach oben zu halten. Aber man muss gerade im europäischen Vergleich anschauen, ist der deutsche Markt neben dem britischen, die ja nicht mehr in Europa drin sind, ist leider so, ist der größte, ist auch der am härtesten umkämpfte. Und dann gibt es jetzt, der Osten kommt, das heißt, da ist eine ganze Batterie von Menschen, möchte ich sagen, die auf Dauer auch sich Sachen leisten können und Sachen leisten werden. Die möchten auch nicht nur das kaufen, was im direkten Umkreis ist, sondern versuchen natürlich auch, global einzukaufen. Ja, ein Negativbeispiel ist hier sicherlich Wish aus China. Die Produkte einfach vertreiben, anstatt für 179 Euro für 2,50 oder 65 und die noch aus China dann hierher transportieren.
Ja, das ist dann wenig nachhaltig. Null nachhaltig.
Ja, über Nachhaltigkeit brauchen wir nicht sprechen. Also gehen wir nochmal auf die Frage zurück, was ich in Zukunft tun wird oder tun muss. Ich glaube, was wir unbedingt angehen müssen in der gesamten Branche, ist dieser Unsinn des Verpackens. Also wenn man so den Power-User im Internet sich anschaut, dazu gehöre ich auch, der hat über 160 Bestellungen im Jahr.
Oh, das ist viel.
Der bekommt dann so um die 4 Kubikmeter Verpackungsmüll, was ja auch Müll ist. Das heißt, ich habe ja dann den Stress auch zu Hause, weil man hat nicht diese riesen Dinger.
Klar, ist irgendwie weg, ne?
Da würde ich mich freuen, da gibt es auch die ersten Ansätze in Richtung Austauschverpackungen. Es gibt die ersten Ansätze, die sagen, ich nehme etwas mit und lasse den Menschen es dann an der Tür auspacken oder ich gebe ihm die Zeit, es kurz reinzunehmen. Das widerspricht aber wiederum, dass die Cab-Dienstleister gar nicht so lange warten wollen an der Tür. Das heißt, da sind noch einige Fronten, die auch gegeneinander kämpfen. Und auf der anderen Seite muss sich natürlich auch auf Dauer der Konsument Gedanken machen, ob er freitags auf die Straße geht, um dann freitagsabends etwas zu bestellen, was er am Samstagmorgen ausgeliefert haben möchte. Das gilt nicht nur für die Jugend, das gilt für uns alle.
Also erst demonstrieren und dann aber noch ein paar Bestellungen machen und dann am nächsten Morgen...
Etwas böse gesagt, ja, aber das, da etwas müssen wir uns Gutes Gedanken tun, machen. Ja. Ich denke auch, da ist ja insgesamt der Mindset ändert sich, wie wir jetzt auch alle feststellen. Ich hab noch gelernt, wenn ich irgendwo hin möchte, ich bin heute mit dem Zug da, aber in der Regel... setze ich mich vor meinem Haustür in mein Auto und fahre von A nach B und dann nach C weiter und wieder zurück nach A. In größeren Städten hat sich das Ganze ja schon aufgeweicht. In Berlin, auch hier in Düsseldorf oder in Köln und Frankfurt reden wir über Mobilitätsansätze. Das heißt, ich besitze gar kein Auto mehr, ich miete es dann, wenn ich brauche. Wir haben jetzt diese... vermaledeiten Roller auf der letzten Meile stehen, wenn er haben möchte.
Also dazu gibt es auch eine Folge.
Ja, es ist halt so. Also die Dinger halten maximal einen Monat. Und dann muss man anschauen, dass die Kilometerleistung, die sie in dem Monat schaffen, im Gegensatz zu dem, was ich an Grauenergie, also die Energie bei dem ganzen Produzieren habe, ist extrem schlecht. Zumal die Dinger zum Teil auch in Großstädten auf LKWs geladen werden, um dann mit einem Diesel, Dieselgenerator über Nacht wieder vollgeladen zu werden.
Das ist alles eine Farce.
Dann ist es halt unsinnig. Und ich glaube, dass wir momentan so in dieser, ich muss einfach Technologie in alles reindrücken, wobei wir in der Evolution hat uns gezeigt, dass wir für kurze Wege, wie jetzt ich hier vom Bahnhof hier rüber gelaufen bin, einfach eine Möglichkeit haben, dass man einfach ganz entspannt laufen kann.
Das ist auch schön.
Ich hätte noch mal zurück zu dieser Zukunftsfrage, würde mich interessieren, vor allem jetzt, weil wir über die letzte Meile schon gesprochen haben. Ist denn sowas realistisch, dass ich dann demnächst oder in ein paar Jahren mein Paket mit einer Drohne abgeworfen bekomme über meinem Haus oder dass wir so einen Hyperloop bekommen, also eine Rohrpost mit 1200 Stundenkilometer irgendwie in Hamburg abgefeuert und dann ist es gleich in Düsseldorf? Also ist sowas wirklich realistisch?
Also Drohnen, ich kenne einige Anbieter in diesem Bereich, die da wirklich erstaunliche Sachen machen. Und in Singapur werden, glaube ich, pro Tag 20.000 Pakete mit Drohnen ausgeliefert. Das geht schon. In Deutschland haben wir das Problem, dass Drohnen nicht über Privatgrundstücke fliegen dürfen. Das heißt, die Drohnen müssen eigentlich den Straßen folgen. Dann kann man sich zwar den Stau sparen, aber an sich hat man nicht diesen Vorteil. Anderes, was ich zu bedenken gebe, ist, ich habe auch keine Lust, in einem Biergarten zu sitzen, wenn 10.000 Drohnen da die ganze Zeit über mich drüber ballern. Stell mir
auch schon vor, man will gar nicht genießen.
Die Pakete abwerfen. Nee. Dann abwerfen auch. Also es gibt sicherlich...
Achtung, ein Paket kommt.
Es gibt sicherlich außerhalb von den ganzen Ballungszentren, wo wir ein richtiges Problem haben, dass es den Einzelhandel so einfach nicht mehr gibt, dass es sich nicht lohnt, wegen einer Bestellung irgendwie nochmal in den Schwarzwald jetzt rauszufahren. Da gibt es sicherlich Ansätze, mit denen man das machen kann, aber... Ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie man sehen kann, wie es gemacht werden könnte oder sollte, sieht man in Kopenhagen. Kopenhagen ist wirklich extrem weit. Das heißt, ich bestelle wie wild, ohne dass aber gleich ausgeliefert wird. Und wenn ich nach Hause komme, gibt es eine App. Ich gehe an mein Handy, sage, ich möchte jetzt meine ganzen Pakete haben.
Das ist cool.
Die werden mir dann geschickt mit einem Fahrradkurier oder einem fahrerlosen Transportsystem, was auch gleichzeitig meinen Müll wieder mitnimmt. Das heißt, auch da müssen wir uns Gedanken machen, kooperativ Sachen einfach auch mitzunehmen. Und ich glaube, dass wir auf Dauer eine riesengroße Veränderung auf der letzten Meile sehen werden. Das heißt, wie ich vorhin schon sagte, die Städte fangen plötzlich an, sich Gedanken zu machen, wie sie nachhaltiger arbeiten können. Das heißt, geht diese ganze mir sehr willkommene Nachhaltigkeitsgedanken auch einfach rein. Momentan sind wir noch in der Technologiephase. Das heißt, wir reden jetzt gerade über Same-Day-Delivery. Ja, und Same-Day-Delivery, wenn man mich fragt, ganz ehrlich, kenne ich ein Produkt, was spannend wäre, was in der nächsten Stunde ausgeliefert werden sollte. Und das ist, wenn ich auf meiner Party kein Bier mehr habe und die Fahrer dann Bier trinken.
Ja, auch da gibt es Lösungen. Ja.
Auch da gibt es wiederum Lösungen. Ich möchte aber in Abrede stellen, dass das weiße T-Shirt, was ich bestellt habe, bei egal welchem Anbieter, dass das wichtig ist, dass es innerhalb von 2 Stunden bei mir ist. Also da wird sich auch der Mensch einfach umschauen müssen. Wir reden über Quartierlösungen. Du hast gerade die Rohrpost auch angesprochen. Ich träume ein bisschen davon auf der letzten Meile, die wir auch bespielen wollen auf Dauer, dass ich diese Paketshops, wie wir sie jetzt kennen, ist ja eigentlich ein bisschen intelligenter Schrank. Intelligent deshalb, weil ich mit meinem Handy diese eine Tür aufmachen kann und dann mein ganzes Paket rausholen. Wenn wir die mal nach intralogistischen Gesichtspunkten aufbauen, das heißt, wie ein Paternoster, das heißt ein kleiner automatisierter Schrank, wo die Waren drin gelagert werden. Wenn die wiederum in einem Netz in Düsseldorf, wo wir gerade hier sind, verbunden werden könnten über eine Rohrpost, dann kann ich natürlich optimieren, weil ich dann dem Kunden die Waren dort zur Verfügung stellen kann, wo er sie auch abholen möchte und nicht da, wo ich denke, dass er sie abholen möchte. Also da kommt sicherlich einiges und ich denke auch, dass alte Ideen wieder zählen. Also ich finde die Idee extrem gut. In der Schweiz ist der Wille da, einen wirklichen Schweizer Käse aus dem Land zu machen. Das heißt wirklich zwischen den Städten die Röhren auch zu bauen oder Tunnel. Ob man sie jetzt, wie Elon Musk möchte, mit 1200 Kilometern da durchschießen möchte oder nicht, das sehe ich mal eher auf dem Weg von Berlin bis München oder bis Hamburg. Da wäre das sicherlich spannend, wobei da habe ich dann auch ganz andere Probleme, weil ich muss eine riesengroße Röhre praktisch luftfrei machen, weil nur dann geht das ja auch richtig. Dann habe ich wieder ein Problem, wenn das Ding mal stehen bleibt, dann muss der Zug ganz dicht sein, weil ich möchte nicht in einer Röhre sein, wo keine Luft drin ist. Und Notausgänge kann man da auch nicht alle 20 Meter reinmachen. Ich denke, da passiert noch ein bisschen was. Bei Waren ist das sicherlich egal. Und ich glaube, dass wir da gerade in Deutschland extrem viele spannende Ideen haben, die es einfach jetzt noch gilt zu kombinieren.
Jetzt nochmal auf diese Frage zurückzukommen, dass alles automatisiert ist, wenn ich ein Paket abhole. Also wenn ich mein Paket abhole, gehe ich in den Getränkehandel, weil der hat auch gleichzeitig ein DHL und Hermes Anlieferer oder Anlaufstelle ist. Das heißt, das funktioniert für mich auch super. Brauche ich da überhaupt dann sowas vollautomatisiertes wie so eine Box, die dann mit Handy sich öffnen lässt?
Ist eine gute Frage. Jetzt muss man halt schauen, dass man irgendwie nicht versucht, über einen Kunden zu optimieren, sondern über 80
okay, noch Millionen als ich.
Und wir reden ja auf Dauer auch über 5 Milliarden bis 6 Milliarden Pakete. Ich bin jetzt mal gespannt, was die Zahlen uns für dieses Weihnachten sagen. Wie ich vorhin schon sagte, der Black Friday, erstmals mehr online als offline. Ich glaube, dass der Einzelhandel dieses Jahr extreme Probleme kriegen wird. Da hat sich alles so ein bisschen, da kommt noch Weihnachten, die Leute kommen in die Stadt, die werden mehr kaufen und ich mache meinen Umsatz. Und wenn der dann mal wegfällt plötzlich, weil die Leute nicht mehr in die Stadt kommen oder nur noch um rauszusuchen, dann wird sich das alles auch ein bisschen ändern. Über die Frage, ob man es braucht oder nicht, ich glaube, dass wir uns auf Dauer auch Quartierlösungen ausdenken müssen. Ich bin jetzt hier am schönen Düsseldorfer Flughafen, da ist ja außenrum so ein Quartier praktisch, wo viele Leute auch arbeiten und rein- und rausrennen und wahrscheinlich fahrt ihr nachher auch nach Düsseldorf oder irgendwo anders hin zurück.
Genau.
Ich fahre jeden Tag von Mannheim nach Karlsruhe zum Arbeiten. Ich könnte auch Pakete mitnehmen. Ja. Das heißt wirklich mal diese Crowd-Logistik, es wäre jetzt wirklich naiv zu sagen, wir machen alles über Fahrradkuriere und alles ist schön und grün und lalala. Dafür sind es einfach zu viele, aber ich glaube, dass auf Dauer, und da sind einige Städte dran, Hamburg ist das ja sehr weit zum Beispiel, zu sagen, wie kann ich wirklich meine letzte Meile kooperativ und sauber bespielen? Weil dann gibt es durchaus Berechnungen, die zu einem System von heute bis zu 75% weniger CO2 oder NOx-Ausstoß sehen.
In Hamburg gibt es ja auch schon am Hafen sehr viele Automatisierungslösungen. Da wird ja auch viel in der Schifflogistik getan.
Natürlich. Ich glaube, die Städte müssen auch aufhören, jetzt irgendwie Schnellschüsse zu machen und ich muss ein Dieselfahrverbot plötzlich machen, sondern man muss sich wirklich hinsetzen, man muss die richtigen Leute, da gibt es viele Leute, die auch Ahnung davon haben in Deutschland, zu sagen, wo möchte ich das in den nächsten Jahren hin? Und was ganz, ganz wichtig ist, ich habe auch mit vielen Städten in den letzten 2 Jahren sprechen dürfen, ist, es gibt eine ganz große Diskrepanz zwischen, was ist technologisch möglich und was ist politisch auch durchsetzbar gewollt? Und was möchte der Kunde? Wir haben gerade gesagt, wir wollen eigentlich nicht, dass 10.000 Drohnen über meinen Garten fliegen, während ich dann mit meinen Kindern spiele. Auf der anderen Seite gibt es wiederum Leute, die finden das ganz, 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 ganz klasse. Und da muss man jetzt schauen, dass man irgendwelche Systeme aufsetzt, die möglichst viele Kunden auch mitnehmen. Und da bin ich der Meinung, das müsse die Stadt selbst machen. Weil ansonsten wird uns Amazon, Google oder einer der großen 5 wird uns da ein System aufzwängen und da bin ich kein großer Freund von.
Ja, spannende Entwicklung.
Auf jeden Fall. Da
wird noch viel davon zukommen.
Ich habe jetzt noch eine Zahl, und zwar vom Bundesverband Paket und Logistik. Die haben 2018 ermittelt, dass über 3,5 Milliarden Pakete ausgesendet wurden. Mhm. Das, weil wir gerade schon gesprochen haben über so viele Bestellungen und Lieferungen, und das einfach nochmal in so eine Zahl reinzupacken, ist schon echt enorm.
Wahnsinn, ja.
Und wenn es immer mehr wird, dann werden die Straßen auch auf den Autobahnen noch voller und die Züge werden dann noch länger.
Und kommen dann gar nicht mehr zu spät. Nur noch zu spät. Kann man ja fast schon nicht mehr toppen, aber.
Wird auf jeden Fall eine spannende Entwicklung werden, die wir da gehen.
Ja, und definitiv.
Haben jetzt auch viel dazu gehört und bedanken uns erstmal fürs Kommen,
ja,
Matthias Thomas.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Ja, ja, sehr gut.
Und danach eine gute Heimreise, hoffentlich pünktlich.
Ja. Genau.